Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Stefan Pichotka.
Als es noch möglich war zu reisen, da waren wir auf Rhodos in Griechenland. Und an einem Tag habe ich mir ein Auto geliehen und war zusammen mit meinem Sohn auf Entdeckungstour. Und haben ganz bewusst gesagt, wir gehen mal dahin, wo noch nie einer vor uns war. Und sind so in die Berge hineingefahren, so die ganz wilden Strecken. Und es war toll. Die Stimmung war großartig und der Tank war auch halb voll. Und irgendwann dachte ich mir so im Blick auf die Tanknadel, solltest demnächst mal eine Tankstelle fahren. 2 Stunden später war die Stimmung immer noch schön, die Landschaft war immer noch grandios. Das Problem war die Tankanzeige. Die rückte so langsam Richtung Null. Also das Auto bekam richtig Durst. Und ich dachte mir, auch kein Problem, wofür gibt es Technik? Ja? Ich habe angehalten, ich habe mein Handy rausgeholt und ich habe auf meinem Handy eine App, da kann ich Tankstellen überall auf der Welt finden. Und ich dachte mir, suchst mal die nächstgelegene Tankstelle. Und ich lernte in dem Moment 2 Dinge. Das erste ist, Tankstellen gibt es nur in den größeren Städten. Und Tankstellen gibt es nur an der Küste. Also die größeren Städte liegen auch immer an der Küste. Kurzform ist, da wo wir waren, gab es weit und breit keine Tankstelle. Deswegen war dann irgendwo die Tankstelle ganz weit weg. Und wir fuhren dann los Richtung Küste. Und während die Minuten langsam verstrichen, sank die Tankanzeige im Sekundentakt Richtung Nulllinie. Für alle, die sich gerade sorgenvoll fragen, ob wir es überlebt haben. Ja, erreichten tatsächlich eine Tankstelle und wir hauchten unserem Wagen neues Leben ein. Ich habe hinterher mal nachgerechnet, also der Inhalt muss wirklich blank gewesen sein. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum ich das eigentlich erzähle. Ich habe so den Eindruck, im Moment, wir leben in einer ganz ähnlichen Situation, wie ich vor einigen Monaten mit meinem Sohn in den Bergen von Griechenland. Dass wir merken, irgendwie eigentlich stimmt alles. Ja, eigentlich ist alles soweit in Ordnung. Die Sonne scheint, wir können in Supermärkte gehen, wir können einkaufen gehen. Und trotzdem merken wir an vielen Stellen, so der Tank ist nicht mehr so richtig voll. Ne? Es gibt so Momente, in denen wir merken, jetzt schlaucht's. Weil wir nicht wissen, wie es ausgeht. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es gibt auch keinen Plan. Es ist für uns alle die erste Pandemie, die wir durchmachen. Man kann nicht sagen, es wird so und so verlaufen. Und da sind natürlich dann auch die Ängste, die da sind. Wenn ich sage, ich bin Risikopatient, was passiert denn mit mir, wenn ich es kriege? Das ist einfach nur schlimm. Und schlimm ist auch das, was so drumherum passiert. Diese ganzen Folgen, dieses Hin und Her, was ist jetzt gut und was ist schlecht, wir wissen es nicht so richtig. Ja? Wir merken, es hat wirtschaftliche Folgen, diese Pandemie. Und dann fragen wir uns so, wo stehe ich da eigentlich als Christ, so mittendrin? Ich bin selber erschrocken darüber, wie viel Streit auch gerade im Moment in Gemeinden aufbricht. Nicht nur um dieses Thema, was ist jetzt gut und was ist schlecht, sondern dass auch Krisen da sind. Als Inspektor komme ich viel rum in unseren Gemeinden. Und ich bin schon erschrocken darüber, wie viele mich auch gerade anrufen und sagen, du, wir müssen mal reden. Bei uns ist es gerade ein ganz heftiger Streit ausgebrochen. Weil wir merken, dass die Krise auch Krisen sichtbar macht. Dass das, was vorher nicht gut lief, dass da, wo vorher Spannungen waren, durch die Pandemie ist das nicht befriedet, sondern es ist verstärkt worden an vielen Stellen. Ich bin erschrocken darüber, wie leicht plötzlich Christen, die ein ganz großes und enges Herz bei Jesus haben, anfangen zu demonstrieren, die schon sehr weit rechts stehen. Und man plötzlich sagt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und gleichzeitig merke ich auch in Gesprächen, wie viele Leute sagen, du, ich kann langsam nicht mehr. Der Tank ist wirklich leer. Ich bin müde, ich bin ausgebrannt, ich will nicht mehr. Auch unsere Hauptamtlichen erzählen das. Die sagen, wir merken es, diese Kraft ist langsam weg. Die Frage ist, was gibt uns Kraft in dieser Situation? Was gibt uns jetzt Stabilität? Und was gibt uns jetzt eine innerliche Stärke? Dass wir unser Fähnchen nicht in jede Richtung hängen. Dass wir nicht gleich auf die Barrikaden steigen. Sondern dass wir sagen, wir halten das aus, wir halten das durch. Wir halten diese Spannung aus. Was gibt uns, auch geistlich, innere Stärke? Dazu 2 Verse aus dem Römerbrief. Kapitel 12, die ersten beiden Verse, da schreibt der Apostel Paulus, Brüder und Schwestern, nachdem ihr die Barmherzigkeit Gottes erfahren habt, bitte ich euch inständig, Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Andere übersetzen, das wäre euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Der Römerbrief ist so etwas wie eine theologische Grundsatzerklärung vom Apostel Paulus. 11 Kapitel lang hat er den Christen in Rom vor Augen gemalt, wer sie ohne Gott sind, was Jesus für uns getan hat und wie unendlich groß und wunderschön die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes sind. Und sein letzter Abschnitt, der jetzt mit dem 12. Kapitel beginnt, der steht unter diesem ganz großen Thema, was bedeutet das alles jetzt für uns konkret? Jetzt setzen wir mal das um, was wir vorher gehört haben. Und der erste Satz ist nochmal so eine ganz starke Zusammenfassung, was er vorher geschrieben hat. Er sagt, ich habe euch das vor Augen gemalt, übersetzt es. Ja, nachdem ihr diese Barmherzigkeit Gottes erfahren habt, nachdem ich euch das alles jetzt erzählt habe, nachdem ihr dieses ganz große Bild jetzt nicht nur von mir gehört, sondern auch in eurem Leben erfahren habt und geglaubt habt. Und was kommt jetzt? Und genau das hat er ja getan. 11 Kapitel lang hat er ein grandioses Bild gemalt. Er hat uns gezeigt, wie wir aussehen, wie wir ohne Gott dastehen. Und er hat uns gezeigt, wie sehr Gott uns liebt. Und manchmal vergessen wir gerade das. Manchmal auch diejenigen von uns, die seit Jahren Christen sind. Dieser Punkt, dass wir aus, was es heißt es eigentlich, aus der Gnade zu leben, was heißt es eigentlich, aus der Liebe Gottes heraus zu leben, aus der Barmherzigkeit Gottes heraus zu leben, was heißt es denn eigentlich? Das vergessen wir. Manchmal auch diejenigen, die Theologie studiert haben oder was auch immer. Und dann werden manchmal auch diese alten Lebenslügen wach, dass wir sagen, ja, Gott ist barmherzig mit mir, aber ich muss es ihm zeigen, dass ich es auch verdient habe, diese Barmherzigkeit. Ja, ich habe einen gnädigen Gott, aber ich muss ihn erst einmal dahin bringen, dass er auch tatsächlich mit mir gnädig ist. Als Christ muss ich Gott zeigen, dass ich seine Liebe irgendwie verdient habe. Als Mensch muss ich gut bleiben, wenn ich einmal in den Himmel kommen will. Ich darf keine Fehler machen, denn Gott sieht alles. Heißt es das nicht, aus der Barmherzigkeit Gottes heraus zu leben? Ich muss immer wieder neu zeigen, dass ich seine Gnade auch wirklich verdient habe. Und gerade dieser letzte Satz, den gibt es ja in unendlichen Variationen. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat da so seine eigene. Was musst du Gott zeigen, damit du dir sicher bist, dass er dich liebt? Und dann merken wir, irgendwo gibt es da einen Graben. Denn eigentlich heißt es doch aus der Gnade allein. Eigentlich heißt es doch, es geht um die Barmherzigkeit Gottes, nicht um mein Tun. Es ist doch seine Barmherzigkeit mir gegenüber. Es ist doch seine Gnade mir gegenüber. Und wir merken, unser Bibelwissen und unsere Lehrsätze liegen dabei weit getrennt voneinander. Obwohl wir lange genug in der Bibelstunde waren und obwohl wir alle genug Predigten von Bernd Romeike gehört haben. Auf der einen Seite wissen wir, ja, ich bin von Gott bedingungslos geliebt. Aber es kommt manchmal gar nicht in unserem Leben an. Kannst du diesen Satz so unterschreiben? Ich bin von Gott ohne Wenn und Aber bedingungslos geliebt. Also jetzt nicht nur so hier im Gottesdienst, ja, sondern auch wenn du dich mal so in der Woche beobachtest. Wirklich von Gott geliebt? Spürst du diese Liebe Gottes in deinem Leben? Also versteht mich richtig, ich möchte jetzt hier auch nicht irgendjemand was absprechen, ja, wenn ihr sagen könnt, ja, das tue ich. Ja, es ist wunderbar. Aber überleg mal, wie anstrengend die andere Seite ist. Vielleicht hörst du das manchmal, dass jemand so in deinem Hauskreis dir erzählt, es fühlt sich so schön an, von Gott bedingungslos geliebt zu sein. Es ist so wunderbar, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Und du sitzt da und denkst, ja, das würde ich auch gerne mal fühlen. Ich habe nämlich nicht so das Gefühl, dass Gott wirklich barmherzig mit mir ist. Ich habe nicht so das Gefühl, dass Gott mich wirklich liebt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich muss es Gott doch noch mal beweisen. Ich muss es doch noch mal tun, wenn ich zu wenig bete, wenn ich zu wenig Bibel lese, wenn ich zu selten im Gottesdienst sitze und nicht oft genug in die Bibelstunde gehe. Denkt dann Gott nicht plötzlich komisch über mich? Wenn ich dies oder jenes tue, ist das nicht dann das sichere Zeichen, dass Gott mich nicht mehr liebt? Muss ich dann nicht mit den Konsequenzen rechnen, dass er sagt, du, jetzt mag ich dich nicht mehr Und wenn du zu viel davon machst, dann bin ich nicht mehr auf deiner Seite. Und dann merken wir, wie anstrengend so ein Leben werden kann. Und ich werde jetzt hier nichts auspacken, aber ich kann euch sagen, 20 Jahre Seelsorge haben mir gezeigt, dass ich weiß, dass viele Christen genau mit diesem Gefühl leben. Dass sie sagen, Stefan, weißt du, das, was Paulus da schreibt im Römerbrief über die Barmherzigkeit Gottes, das kenne ich. Aber es ist nicht bei mir angekommen. Ganz ehrlich, ich habe die ganzen Lieder gesungen. Ich kann dir Predigten darüber halten. Aber dass Gott barmherzig ist, ist nicht in meinem Herzen angekommen. Und jetzt stell dir mal vor, wie anstrengend so ein Leben ist. Ja, auf der einen Seite hast du die Pandemie mit allen Problemen und allen Herausforderungen. Und dann sagen die einigen, es ist so schön, dass wir einen Herrn haben, dem wir alle unsere Sorgen erzählen können. Und du stehst da und denkst, ich bin mir nicht sicher, ob mein Herr noch an meinen Sorgen interessiert ist. Ob der überhaupt noch für mich ist. Und das ist keine Gelassenheit. Und dann liest du diesen Satz hier schnell so, damit Gott dich mit deinem Erbarmen bedenkt, fordere ich dich heraus, dass du dein Leben für ihn hingibst. Und das klingt so erschreckend, ja? Aber das schreibt Paulus nicht. Gott knüpft seine Liebe und sein Erbarmen zu uns nicht an irgendwelche Bedingungen, an keine. Er wartet nicht, bis du ihm endlich genügst. Er wartet nicht darauf, bis du richtig bist, bis du frei bist von Fehlern, bis du frei bist von komischen Gedanken, dass er dann sagt, okay, und jetzt fange ich langsam an, dich zu lieben. Und das ist der erste Punkt, an dem wir dran müssen, wenn wir um diese Frage gehen, was gibt uns Sicherheit? Wenn du dir nicht sicher bist, dass Gott uns mehr liebt als alles andere in dieser Welt, dann wirst du nie wirklich in Sicherheit leben. Weil du immer das Gefühl hast, letzten Endes doch alleine zu sein oder noch schlimmer, du hast neben allen Herausforderungen in deinem Leben auch noch ständig Gott im Nacken sitzen, dem du nicht vertraust oder der permanent unzufrieden ist. Andersherum, und das ist die biblische Wahrheit, ihr Lieben, wenn du sicher weißt, dass du bei Gott zu Hause bist, dann kann es auch um dich herum noch so sehr stürmen. Du wirst trotzdem sicher sein. Wenn du ein Leben willst, das innerlich ganz stabil und stark ist, dann fängt alles damit an, dass du dich von Gott lieben lässt. Dass du sagst, hier bin ich Herr, mit meinem Herzen, mit meinem Verstand, mit meinem ganzen Schrott, den ich immer wieder mit verzapfe. Ich bitte dich einfach nur, mich zu lieben. Ich möchte mich einfach von dir lieben lassen. Ich möchte diese Liebe einfach nur annehmen. Kleiner Schlenker. In der Offenbarung heißt es dann einmal in einem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, dass Jesus zu der Gemeinde sagt, eins habe ich gegen dich, du hast die erste Liebe verlassen. Und wir sind immer da und sagen, ja, das kenne ich. Ja, ich habe auch die erste Liebe verlassen. Ich liebe Gott nicht mehr so inständig wie früher. Ich liebe ihn nicht mehr mit Textmarkern in der Bibel. Ja, manchmal vergesse ich sogar, in der Bibel zu lesen. Ich liebe ihn nicht mehr so. Das ist genau mein Vers. Aber was ist denn die erste Liebe? Johannes, der Empfänger der Offenbarung, ist ja auch der Verfasser der drei Johannesbriefe. Und er schreibt in einem seiner Briefe, das ist die erste Liebe, mit der Gott uns zuerst geliebt hat. Die erste Liebe ist nicht unsere glühende Liebe zu Jesus. Die erste Liebe ist Gottes Liebe zu uns. Dieser Gott, der uns liebt, als wir tot waren in unseren Sünden, schreibt Paulus im Epheserbrief. Das ist die erste Liebe. Und sich von Gott lieben zu lassen, ist eines der wichtigsten Dinge, die wir tun können. Und er klagt das bei dieser Gemeinde an, dass er gesagt hat, ihr habt aufgehört, euch lieben zu lassen. Ihr seid reingekommen in eine Werksgerechtigkeit, ihr habt angefangen, es selber machen zu müssen. Und Gott sagt nicht, das ist aber schade, sondern er sagt, damit habt ihr ein Riesenproblem. Du hast aufgehört, dich von mir lieben zu lassen. Und das ist der Weg in die Stabilität, das ist der Weg in die Geborgenheit, das ist der Weg in die Sicherheit zurück, dass wir sagen, Herr, es ist deine Barmherzigkeit, es ist deine Gnade, mit der du mich liebst. Du liebst mich, ohne Wenn und Aber. Kleine Übung für diejenigen, die Schwierigkeiten damit haben, das anzunehmen, weil sie merken, Worte kommen bei mir nicht an. Macht eine kleine Übung dazu, nehmt euch nachher mal einen Stift und einen Zettel und schreibt mal all die Dinge auf, wo ihr Gottes Liebe erlebt habt, wo ihr sie erfahren habt. Also die Bibel sagt, dass wir irgendwann mal vor Gott stehen können und die Frage, habt ihr jemals Mangel gehabt, mit Nein beantworten müssen. Heißt nicht, dass wir alles haben. Heißt nicht, dass wir wunschlos sind. Natürlich gibt es da Wünsche, aber schreib es doch mal auf. Schreib doch mal auf, wo hast du Gottes Liebe erlebt und erfahren? Wo kannst du es dran festmachen? Wo kannst du es dran festmachen, dass du einen Herrn hast, der lieber stirbt, als ohne dich zu leben? Mach es daran doch mal fest. Also, wenn du sicher weißt, dass du bei Gott zu Hause bist, dann kann es auch um dich herum noch so sehr stürmen. Du wirst trotzdem sicher sein. Lass uns noch ein paar Minuten einmal über die Opfer sprechen, von denen Paulus schreibt. Er fordert uns heraus, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen sollen. So ein Satz fühlt sich ganz schnell an wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung. Dass wir denken, okay, Gott will, dass ich mich ganz vergesse, dass ich mich komplett aufgebe. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich ungehorsam und er ist enttäuscht und dann geht die ganze Chose wieder von vorne los und dann liebt er mich nicht mehr und ihr wisst schon, was dann alles wieder kommt. So etwas gefällt uns gar nicht. Ein Gott, der uns liebt, ist toll. Aber der Preis ist wohl offensichtlich, dass ich mich dafür ganz hingeben muss, dass ich ihm mein Leben geben muss, damit er mich liebt. Das ist also der Haken an der Sache. Dann geht es doch wieder um einen Deal, mein Leben gegen seine Liebe. Wenn wir so denken, werden wir ganz schnell anfangen zu verhandeln. Dann sagen wir so komische Dinge wie, okay, Gott, pass auf, Sonntagnachmittag, der gehört dir. Dann bin ich im Gottesdienst und sagen wir dreimal Bibelstunde im Monat und einmal Mitarbeit in irgendeinem Bereich. Sagen wir Männerarbeit. Der Rest des Lebens gehört aber mir. Wie ich mich im Büro benehme, ist meine Sache. Was ich mit meinem Geld mache, entscheide ich. Naja gut, okay, über 10% darfst du selber verfügen. Was ich auf Facebook poste und wie ich mich da benehme, bleibt aber meine Sache. Ja, Gott, was gehen dich soziale Medien an? Das ist nicht dein Ding. Ja, und versteht ihr? Und dann versuchen wir irgendwie so Claims abzustecken, so kleine Gebiete, das gehört mir und das gehört dir und das machen wir nicht. Und dann denken wir irgendwie, das haut schon hin. Man muss nicht der hellste Stern am Firmament der Weisen sein, um zu wissen, dass auch so eine Haltung dein Leben nicht gerade Stabilität gibt. Das nimmt dir Freiheit. Das nimmt dir unendlich viel Freiheit. Das kostet Kraft, weil du immer das Gefühl hast, da steht etwas zwischen Gott und mir. Darum ist es gut, dass wir heute einmal mit diesem Punkt aufräumen. Sich Gott hinzugeben, hat nichts damit zu tun, sein eigenes Leben aufzugeben. Paulus schreibt hier von einem lebendigen Opfer. Du sollst und du darfst leben. Aber dieses Leben sollst du mit Jesus füllen. Es geht nicht darum, dass du dann deinen Beruf nur noch halbherzig oder mit schlechtem Gewissen ausüben sollst. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass du Jesus damit hineinnimmst. Dass er ein Teil deines Alltags wird. Dass du sagst, Jesus, ich möchte, dass du heute mit ins Büro kommst. Ich möchte, dass du heute mit auf die Arbeit kommst. Und die ganze Art und Weise, wie ich mich dort bewege, wie ich rede, was ich tue, das soll deinen Charakter widerspiegeln. Ich möchte da so sein, wie du bist. Gut, das kriege ich wahrscheinlich nicht in der Exzellenz hin, aber die Richtung soll stimmen. Ich möchte, wenn ich heute aufs Finanzamt gehe und diesen blöden Brief zur Sprache bringe, den die mir geschrieben haben, möchte ich, dass die Sachbearbeiterin irgendetwas von deiner Liebe erfährt. Und wo ich nicht nur mal so richtig alles auf den Tisch haue, was ich schon immer mal sagen wollte. Ich möchte, dass die Welt um mich herum dich in mir erkennt. Was ich tue und was ich mache, soll dir Ehre geben. Und so wird Anbetung nicht nur ein Teil unserer Gottesdienste, sondern dein Leben wird zu einem Gottesdienst. Und Anbetung wird ganz alltäglich. Dann geschieht ein Gottesdienst auch nicht nur an einem Punkt in der Woche, sondern die ganze Woche über. Und dazu gehört dann auch, dass wir unsere Maßstäbe, unsere Werte und unser Denken nicht einfach nur irgendwie selber zusammenzimmern, sondern von ihm bestimmen lassen. Dass wir hier aufhören, gespalten zwischen den frommen und dem unfrommen Teil unseres Lebens zu denken. Dass wir aufhören, uns einzubilden, dass Gott keine Ahnung davon hat, wie man einen Vertrag aushandelt oder wie man mit seinem Chef sprechen muss, sondern dass wir sagen, alles das, was ich tue, soll von deinem Wesen bestimmt werden. Und wir werden da etwas entdecken. Wir werden entdecken, dass sich da etwas verändert in unseren Haltungen, in unseren Überzeugungen, in unserem Denken. Wir werden mit einem Mal entdecken, da passiert etwas in uns. Und wenn du ein Leben in Freiheit und Sicherheit führen willst, dann lass es zu, dass Gott diese Dinge in deinem Leben prägt und bestimmt. Und das ist so schön, wie Paulus hier von diesen Veränderungen schreibt. Im Griechischen findet sich dort ein wunderschöner Begriff, Metamorphose. Den kennen wir, diesen Begriff, aus der Biologie. Metamorphose ist ein Prozess, wenn aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Dieser Veränderungsprozess. Und ich finde dieses Bild so grandios, weil es so wunderschön einfach ist. Ja, weil eine Raupe muss sich nie anstrengen, zu einem Schmetterling zu werden. Ja, und wir versuchen manchmal in unserer Theologie genau das hinzukriegen, dass wir sagen, du musst dich anstrengen. Du musst dich anstrengen, richtig zu werden. Und Paulus sagt, Metamorphose, Freunde, eine Verwandlung geschieht. Nach und nach, ihr werdet verwandelt werden. So wie sich eine Raupe nicht anstrengen muss, zu einem Schmetterling zu werden. Die muss den ganzen Tag nur fressen. Und die darf fressen, was sie will. Und dann erlebt sie Veränderung und wird zu einem Schmetterling. Und genau das wird auch mit dir passieren, wenn du es zulässt, dass Gott nicht nur ein Teil deines frommen Lebens ist, sondern du ihm Raum in jedem Bereich gibst. Er wird dich verändern. Er wird dich vermutlich nicht zu einem Virologen machen, der nun die Pandemie wie kein anderer versteht. Er wird dich auch nicht zu einem Hellseher machen, der ganz genau sehen kann, wie lange das hier alles noch dauert. Er wird dich auch nicht zu einem Versteher des Zeitgeistes machen, der uns die Welt nun wie kein anderer erklären kann. Aber du wirst zu einem Menschen, der sich von Gott geliebt weiß, und das wird sich auf dein ganzes Leben und dein Lebensgefühl auswirken. Du wirst in der Lage sein, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Das wird dir ganz viel Gelassenheit und Freiheit geben, weil du sehen wirst, dass Gott nach wie vor diese Welt regiert und dass er mit dir zu seinem Ziel kommen wird. Wenn du das nicht hast, dann bist du ständig in dieser Position, dass du denkst, ich muss Gott zu seinem Recht verhelfen. Ich muss Gott dabei helfen, dass sein Reich auch wirklich anbricht. Ich muss für Ordnung in diesem Staat sorgen, wenn es kein anderer macht. Nein, wenn du dich dort an dieser Stelle durch und durch von Jesus erfüllen lässt, wirst du sehen, Gott kommt mit uns zu seinem Ziel. Mit uns, durch uns, manchmal auch trotz uns, aber er kommt zu seinem Ziel. Und Gott bringt dich zu seinem Ziel. Er wird dich tragen und er wird dich behüten. Das hat er versprochen, weil er dich liebt. Und daran hat sich nichts verändert. Und du wirst gute Entscheidungen treffen können, weil du sehen wirst, was Gott Freude macht. Du wirst entdecken können, sagt Paulus, was gut und was richtig ist. Dass du sagen kannst, das ist jetzt eine weise Entscheidung. Und es ist nicht das, was wir im Augenblick brauchen, weise Entscheidungen. Weise Menschen, nicht Menschen, die cholerisch rumschreien, was man jetzt alles tun müsste, sondern Menschen, die einfache Sätze sagen und wir alle sagen, das tut gut, dass du da bist. Irgendwie hast du da einen Durchblick, der mir fehlt. Und Paulus sagt, dass das wird passieren. Ihr könnt es entdecken, was gut und richtig ist. Du wirst nicht jeden Satz sagen müssen, um Recht zu behalten. Du musst nicht jeden Streit eskalieren lassen. Du wirst stattdessen Worte finden, die heilsam sind und die anderen gut tun. Du wirst dich freuen können, obwohl es vielleicht gerade gar nichts zu lachen gibt. Weil du das weißt, weil du weißt, ich bin bei meinem Gott sicher. Weil du weißt, dieser Gott liebt mich wie vermutlich niemand anderes sonst auf dieser Welt. Und bei ihm bin ich sicher. Also, um ganz viel Sicherheit zu bekommen, sind es zwei ganz einfache Schritte. Lass dich von Gott lieben. Ohne Wenn und Aber. Ja, das habt ihr tausendmal gehört, aber vielleicht die zwei, drei, die merken, das brauche ich, ja. Nehmt das bitte mit. Lass dich von Gott ohne Wenn und Aber lieben. Und das Zweite, lass es zu, dass Gott in alle deine Bereiche hineinwirken darf. Öffne ihm auch gerade die Themen, an die du vielleicht gerade denkst. Und sagst, Jesus, die Tür steht dir offen. Bitte wirk du da hinein. Sortiere du das. Bring du da Sachen in Ordnung. Und ihr werdet merken, das wird euch verändern. Das wird euch stark machen und das wird euch Sicherheit geben. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.